Ach, heute hast du uns wieder diesen wunderbaren Tag geschenkt. Wir freuen uns am Sonnenschein, an den grünen Bäumen, an der Natur, an all der Herrlichkeit der Welt. Und noch viel wunderbarer ist deine Liebe. Du möchtest heute Abend uns leiten und führen und uns auch wieder heraushelfen aus all den Schwierigkeiten, in die wir uns verrannt haben. Und wenn wir deine Kraft erleben, dann können wir wieder so mutig weitergehen. Hilf uns heute Abend zum Erkennen deines Willens und deiner Wege. Amen. 1. Samuel 14. Ersten Samuel Buch. Ich liebe das Alte Testament und freue mich immer wieder an diesen Geschichten. Ich habe mich ja entschieden, einige Gestalten des Alten Testamentes durchzunehmen. Es war interessant. Vorgestern rief Ulrich Brockhaus an, der Leiter des Brockhaus Verlages, und hat gesagt, ob ich nicht Lust hätte, einen Bibelkommentar zum ersten Buch Samuel zu schreiben. Da habe ich gesagt, ich möchte Bedenkzeit haben, aber in der Vorbereitung für die Bibelarbeit heute Abend habe ich gedacht, das wäre schön für die Wuppertaler Studienbibel. Ich glaube, ich kann dieser Versuchung nicht widerstehen, denn das ist sowas Schönes an den alttestamentlichen Geschichten und es gibt so wenig Auslegungen. Karl Gutbrot hat noch eine geschrieben. Sie sollten das Alte Testament lieben und sich Zeit nehmen, viel im Alten Testament zu lesen. Und wenn wir in Israel unterwegs sind, dann gehört immer das dazu, dass wir das Alte Testament dann mehr kennenlernen. Abends haben wir uns oft im Hotel zusammengesetzt und sagen, jetzt nehmen Sie Ihre Bibel mit und jetzt gehen wir mal durch die Königsbücher und jetzt gucken Sie mal, der Mauerteil, das steht genau dort, zweite Könige, das wurde dort gebaut und das war der Hiskia und hier sehen wir noch die Jebusiter-Stadtmauer in Jerusalem und so. Und das ist so schön, wenn man dann mit der Bibel das erwandert und dann merkt, wie das alles wortwörtlich mit der Bibel zusammenhängt. Heute haben wir den Jonathan. Prima, ja, ja, sicher. Und vor allem das Seitenlicht noch. Dann haben die dahinter noch, das ist der Knopf, wenn Sie den drücken. Wir wollen mal andere Birnen haben, vielleicht diesen Elektrofachmann, da gibt es diesen so arg punktuell, das sind eigentlich Schaufensterlampen, ob es noch was Besseres gibt, dass wir bessere Ausleuchtung hier haben. Also, wenn wir den Jonathan nur ansehen, es wäre interessant, hier vom Saul her zu sehen, aber das machen wir vielleicht mal später, das Leben Sauls mit seiner Erwähnung. Ich wollte einzelne Bibelgestalten nehmen und immer am Abend abschließen. Jonathans Leben nicht jetzt gesamt verfolgen, sondern eine Episode aus dem Leben Jonathans. Sie wissen, das war der Sohn von Saul, dem König, ersten König Israels und ein Freund von David. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Aber seinem Vater sagte er nichts. Saul aber saß am Rande des Gebietes von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht. Das Alte Testament will uns keine Märchen erzählen. Das wird ganz exakt berichtet, so wie damals die Dinge waren. Der Baum muss ein markantes Zeichen gewesen sein in Migron. Und die Leute, die bei ihm waren, bei Saul, waren etwa 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabods, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn, zu Silo, trug den Priesterschutz. Das Volk wusste aber nicht, dass Jonathan weggegangen war. Das ist, meine ich, die letzte Spur, die wir in der Bibel von Silo haben. In Silo stand doch die Stiftshütte und der Eli, es war 1. Samuel 6 beschrieben, der Eli hatte doch die beiden Buben, Hophni und Phinehas, die bösen Buben. Und der Ikabod wurde doch geboren, als der Eli starb. Jetzt ist der Ikabod, hat hier schon wieder einen Sohn, der jetzt den Priesterdienst versieht. Was aus der Stiftshütte wurde, weiß man nicht. Schade, dass man als Tourist nicht an Silo vorbeikommt, weil das im Palästinensergebiet auf der Westbank liegt. Es ist nur noch ein Acker. Von Silo blieb nichts mehr übrig nach dem Prophetenwort. Es ist interessant, Sie sehen ja sonst die Steine so deutlich und überall noch da und das andere ist ausgelöscht. Gott hat wirklich diese Stiftshütte untergehen lassen. Die Lade war ja gerettet worden, weil sie von den Philistern mitgenommen war und dann zurückkam und dann in der Nähe von Jerusalem stand. Wie hieß der Ort? Bibelkenner. Wo die große Schnellstraße nach Jerusalem vorbeigeht, steht links noch so Erinnerung an diese kleinen Kühe, die sie gezogen habe. Kirjat Jearim. In Kirjat Jearim stand die Lade. Interessant, alttestamentliche Geschichte zu treiben. Es waren aber an dem engen Weg, wo Jonathan hinüberzugehen suchte, zu der Wache der Philister zwei Felsklippen. Die eine diesseits, die andere jenseits, die eine hieß Bozetz, die andere Senne. Wenn Sie es interessiert, da können Sie hin, das ist 10 Kilometer nördlich von Jerusalem, bloß liegt es im Palästinensergebiet. 1917 waren die Engländer ja damals im Kampf gegen die Türken und ein englischer Offizier lag dort und hat gesagt, halte mal, es kommt mir so bekannt vor. Und dann hat er seine Bibel aufgeschlagen und hat diese Geschichte gelesen und hat nach der gleichen Taktik damals die Türken überwältigt. Weil die beiden Felsklippen da sind. Das ist mir bloß immer wichtig, weil doch immer so viel sagen, ja, ist das wirklich in der Bibel so? Ist überhaupt völlig bis zum heutigen Tag können Sie hingehen, die Felsklippen sehen, die dort sind. Rechts und links, die müssen markant sein. Ich war noch nie an dieser Stelle. Die eine Felsklippe stand im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu seinen Waffenträgern, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach, wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen, steht still, bis wir zu euch herankommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Also sie stehen oben auf der Felsklippe und die sind unten. Werden sie aber sagen, kommt zu uns herauf, also wenn sie sich kaputt lachen, würden wir auf Sprachgebrauch, Dialekt sagen, was wollt ihr denn, ihr Hampelmänner, kommt drauf, euch machen wir Apfelbrei, oder wie sagt man da, also euch, mit euch werden wir schnell fertig, die haben, also kommt doch, mit euch, vor euch haben wir keine Angst. So wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, dann hat sie der Herr in unsere Hände gegeben. Ich hätte gerade umgekehrt gesagt, merken Sie, ich hätte gesagt, wenn die hohnlachen, dann wird es heikel, dann sind die da oben sicher. Aber die haben gesagt, wenn die überheblich sind, dann erst recht hoch. Das soll uns zum Zeichen sein. Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinen Waffenträger zu und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch schon lehren. Da sprach Jonathan zu seinen Waffenträger, steig mir nach, der Herr hat sie in die Hände Israels gegeben. Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf. Also es muss ein schwieriger Weg sein, wenn sie mal noch an diese Stelle kommen. Man wird also nicht ohne Hände hochkommen. Der Jonathan war jung. Muss also ein Weg sein, wo keiner dachte, das sei ein Weg. Aber man kommt eben doch hoch als sportlicher Mensch. Und sein Waffenträger ihm nach, da fielen sie zu Boden vor Jonathan, nämlich die Philister, und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, ungefähr 20 Mann, etwa auf einer halben Hufe Acker, die ein Joch Rinder pflügt. Es muss also nochmal da oben so ein Absatz gewesen sein, auf dem sie sich sicher fühlten und sagten, von unten kommen wir ja doch nicht hoch. Und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem freien Feld und das ganze Kriegsvolk, die Wache und die streifenden Rotten erschraken und die Erde erbebte und so geschah ein Gottesschrecken. Immer schade, wenn man jetzt bei den Geschichten abbricht. Eigentlich gehört das ja jetzt wirklich zusammen, auch mit dem, was folgt. Ich möchte aber doch noch einmal jetzt ein paar grundsätzliche Dinge sagen. Warum erzählt denn die Bibel plötzlich von dem Jonathan? Was interessiert sie denn? Es lebten ja damals viele Menschen und die hatten sicher alle auch viel erlebt. Ich treffe viele Alte, die sagen, oh, wenn ich in meinem Leben anfangen würde erzählen, das würde Romane geben und das könnte kein Mensch lesen. Jeder Mensch hat auch ein interessantes Leben zu erzählen. Warum wird hier gerade von Jonathan erzählt? Die Bibel will ja uns immer etwas zeigen, was sich in unserem Leben ähnlich wiederholen kann. Also das ist uns zur Lehre geschrieben, aber auch zur Ermahnung. Was ist jetzt besonders bei Jonathan wichtig? Jonathan war ein Mann des Glaubens. Das interessiert hier. Aber eigentlich ist doch hier in der Geschichte jetzt Saul dran. Ja, das wird erzählt im Kapitel vorher, dass Saul sich an Gott versündigt hat. Dieser Saul, der ein so brauchbares Werkzeug Gottes war und Gott zieht die Hand von ihm ab, das ist schwer, dass Gott uns herausheben kann und uns Aufgaben verleiht und dann wieder von uns weicht. Diesen ersten Gedanken möchte ich heute Abend Ihnen einmal wichtig machen. Gott kann uns gebrauchen, Gott kann Werke und Dienste benutzen, Gott kann Evangelisten segnen und Gott kann auch wieder Menschen fallen lassen. Das ist ja unsere große Sorge, ob Gott nicht seine Hand abzieht, auch von unserem kirchlichen Leben. Gott hat unser Land so reich gesegnet. Warum ist denn damals Gott von Saul gewichen? Sie kennen doch den Grund. Im Kapitel 13 wird erzählt, wie Saul damals von den Philistern in Gefahr gebracht wird. Die Philister kamen mit großen Massen Soldaten ins Land. Gespanne und Fußvolk heißt im Vers 5, Kapitel 13, so wie viel wie Sand am Ufer des Meers. Und wie diese große Streitmacht der Philister heranzog, kriegt der Saul Angst, weil der Samuel nicht kommt. Und dann hat er das Brandopfer dargebracht. Es war eine fromme Tat. Das ist eigentlich erschütternd. Er wollte etwas für Gott tun, aber es war nicht im Sinne Gottes. Und Gott nimmt das so genau. Es geht nicht darum, wie wir heute oft sagen, ach, das ist doch gut gemeint gewesen. Gut gemeint war es vom Saul. Es war nicht in der Ordnung Gottes. Und es genügt nicht, dass einer sagt, ach, das ist so etwa für Gott schon richtig gemeint. Wir wollen darauf achten, dass wir Gott treu sind. Nur deshalb, weil er ein Opfer für Gott brachte, dieser Saul. Und nicht wartete, bis der Priester kam. Er hat sich das Priesterrecht angemaßt. Später, David durfte Priester sein. Das wissen wir auch nicht, warum das so war. Saul war nicht Priester, David war Priester, König, Priester und Prophet. Deshalb nimmt Gott von ihm das Königreich weg. Und Gott redet mit Saul nicht mehr. Es hat ja dann viele Christen schon beschäftigt, ob vielleicht hier das Wichtigste wäre, dass Gott verstößt und verstockt. Da möchte ich ganz deutlich sagen, dass auch hier die Geschichte von Saul eine Geschichte ist, die Gottes Vergebung rühmt. Denn auch über Saul war Vergebung möglich, nur hat er sie nicht gesucht. Er hat ja diesen furchtbaren Satz nachher gesprochen, ehre mich vor dem Volk zum Samuel. Es war ihm bloß wichtig, dass er vor den Soldaten nicht blamiert ist. Wie hat sich später David gedemütigt? Und der Saul wollte geehrt sein vor dem Volk. Niemand sollte wissen, dass Gott von ihm gewichen war. Und das geht nicht zusammen. Gott will nicht, dass wir vor den Menschen eine falsche Schau aufziehen. Deshalb hat Gott mit dem Saul nicht mehr reden können. Und jetzt ist großartig, wie gleichzeitig die Bibel erzählt, Gottes Segen hört deshalb nicht auf, sondern Gott handelt dann eben durch den Sohn Jonathan. Das ist eine harte Sache. Gott kann seinen Segen von einem wegnehmen und den anderen segnen. Wir sollen uns gar nichts einbilden. Vor allem sollten wir immer wieder schauen, dass unser Verhältnis mit Gott in Ordnung gebracht wird, dass keine unvergebene Sünde unser Leben belastet. Noch eine kleine Beobachtung aus dem Kapitel davor, Vers 22. Als der Tag des Kampfes kam, wurde kein Schwert noch Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Nur Saul und sein Sohn hatten Waffen. Das war die Prosezeit, die beginnende Prosezeit, und da hatte nur Saul und Jonathan Waffen. Die Philister hatten die Kunst, Metall zu bearbeiten, erlernt. Das heißt einmal in den Richterbüchern, wer eine Sense dengeln wollte, musste zu den Philistern hinuntergehen. Die hatten das Schmiedehandwerk gekonnt. Das ist hochinteressant, auch wie Sie hier sehen, wie es genau in diese Zeitabläufe der Weltgeschichte hineinpasst. Das war nachher der Grund auch, warum der Goliath die Eisenrüstung hat. Die Israeliten hatten noch keine Eisenbearbeitung. Und sie staunten, wie da alles Ehren an ihm war. Und die Waffe. Und darum hat der Jonathan eine richtige Waffe und der Saul hat eine, aber die anderen hatten natürlich noch keine. Da hat das Geld gefehlt und die war auch schwer. Deshalb hat man extra Träger gebraucht. Das war ein starker Mann, der ihm die Waffe trug. Die hat natürlich unheimliches Gewicht, aber das war die einzige Macht Israels. Später gab es eine Waffe, an der Israel immer unterlegen war, das waren die Kampfwagen der Kananäer. Israel hat nie richtig mit den Pferden arbeiten können. Sie haben dann immer nach den Rossen Ägyptens ausgeschaut, das sehen Sie noch bei den Propheten, und waren dort immer unterlegen. Aber damals in dieser Zeit war es vor allem die Eisenwaffen, die ihnen so gefährlich wurden. Und nun wird erzählt, wie der Saul mit seiner Rüstung verloren war. Wir sehen ihn ja nachher auch beim Goliath, wie er in seinem Zelt sitzt und eben mutlos ist. Und er meint dann, er müsste dem jungen David die Rüstung anlegen und merkt gar nicht, dass es nicht die Rüstung ist, nicht die eherne Rüstung, wo man sich mit den Waffen der Welt schmückt. Das ist so praktisch erzählt im Alten Testament, dass es immer dumm ist, wenn man meint, man müsse sich mit dem Neuesten, was gerade in der Welt ganz groß ist, müsste man sich stark machen. Ist gar nicht nötig. Glaubende können das nehmen, was sie haben. Der David hat nur die Schleuder und seinen Stein und damit ist er unüberwindlich, weil Gott mit ihm ist. Und das ruft er auch. Ich komme zu dir. Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ja, mit der Eisenrüstung. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zeberuts. Genau so ist es bei Jonathan. Hier wird uns ein glaubender Mann gezeigt, der erst eben auf dem Hintergrund dieses gefallenen Saul uns richtig erkennbar wird als ein Glaubender. Ein Glaubender ist ein Mann, der mit Gott rechnet, ganz schlicht auf Gott baut und der braucht gar nichts mehr. Während Saul sagte, Kapitel 13, gehen Sie noch einmal zurück, Kapitel 13, Vers 11. Da fragt Samuel, der Prophet, den König Saul, warum hast du denn das Opfer gebracht? Dann sagte er, ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann. Sagte er, wir wurden immer weniger. Und dann wollte ich die Leute zusammenhalten. Er hat also gemeint, er müsse mit der großen Zahl kämpfen. Und beim Jonathan, die waren bloß zu zweit. Und er sagt, wir können für Gott den größten Sieg machen. Er hat gar nicht gemeint, er bräuchte jetzt viele, sondern er rechnet einfach mit den wenigen und sagt, so lasst uns jetzt einfach kämpfen. Oh ja, das ist gut, dass die Briefe noch laufen, denn sonst dürfen sie bis heute Nacht nicht aus dem Haus raus. Nur unterschreibe, gell. Ist Ihnen das klar? Nicht der Saul, der sagt, ich möchte die Leute zusammenhalten, wir sind ja bloß noch 600 oder was. Und der Jonathan sagt, die Zahl spielt doch bei Gott gar keine Rolle. Er ist einer, der wirklich mit Gott rechnet. Kapitel 14, Vers 1, er wagt ein großes Abenteuer. Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister. Saul aber saß am Rande des Gebietes von Gibeah. Leute, die Gott nicht mehr brauchen kann, die sitzen am Rand des Geschehens. Die sind auch irgendwo noch da, aber es ereignet sich nichts mehr. Sehr oft merkwürdig, wenn man beobachtet, wie Gott Aufbrüche schenkt und wie Menschen zum Glauben kommen und die anderen merken gar nicht, was da geschieht. Gott handelt mit denen, die es wagen und andere, die sitzen eben unter dem Granatapfelbaum. Saul hat noch seine 600 Leute, aber nichts geschieht. Hier und da kann Gott wirken und an anderen Stellen passiert nichts. Besonders schön ist auch hier erzählt, wie dieser Waffenträger mit dem Jonathan geht und ihm vertraut. Es ist schon schön, wenn man einen Bruder zur Seite hat. Und das ist ja so schön am alttestamentlichen Erzählen, dass einfach uns biblische Grundwahrheiten aktuell und bildhaft werden. Haben Sie jemand, der Ihnen so zur Seite steht? Und es ist ja interessant, die beiden waren ja unverheiratet, war einfach ein Freundschaftsverhältnis. Ist ja nicht bloß so, schön, wenn Sie es in der Ehe finden, aber nicht jeder findet es in der Ehe oder es gibt Unverheirateten. Trotzdem, Sie brauchen doch jemanden, mit dem Sie geistliche Bruderschaft haben können, der Sie stärkt. Der Waffenträger, der sagt, jawohl, das machen wir. Und dann machen Sie miteinander etwas. Allein hat Jonathan sich nichts zugetraut. Er brauchte einen Bruder, der mit ihm geht. Und wir finden dieses Grundgesetz immer in der Bibel. Wir finden es beim Gideon, dass er seinen einen Diener Pura mitnahm auf einen schwierigen Streifzug. Zu zweit hat Jesus seine Jünger ausgesandt. Und das ist eine große Ermutigung, dass wir in schwierigen Aufträgen nicht allein bleiben müssen. So hat Jonathan seinen Waffenträger bei ihm. Und der geht mit dem Jonathan. Und vor allem Dingen, er hat auch den gleichen Mut. Es muss ein Mann des Glaubens sein, denn sonst hätte er sich nicht auf dieses Abenteuer einlassen können. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Der Glaube des Jonathan war schon außergewöhnlich, denn er traut Gott das Schwierigste zu. Also, es ist ja schon wagemutig, gegen diese gefährlichen Philister überhaupt anzugehen. Wenn man da einen Terroranschlag planen würde, dann sagen wir, wir machen da was aus dem Hinterhalt. Aber der Jonathan geht ihnen ja Auge in Auge entgegen und sagt, die dürfen mich sehen. Also ich hätte gemeint, er macht das in der Nacht und schleicht sich an. Er geht so hin, dass man ihn sehen kann und sagt, wenn die dann sogar mich sehen und sagen, komm, mit dir werden wir fertig, dann wissen wir, Gott bringt auch das Unmögliche fertig. Er lässt also direkt auf die Spitze getrieben sein und weiß, wenn Gott mich in diese Aufgabe sendet, dann darf ich es tun. Wir würden da fast sagen, das ist doch Gott versucht, was er macht. Ich kann mir vorstellen, dass der Jonathan vor diesem Schritt sich in Gott versichert hat. Steht nicht da, wir können nur darüber rätseln, ob er im Gebet Gott gefragt hat. Jedenfalls war er ganz sicher, das ist der Weg Gottes. Ich möchte hier gehen. Und es ist dem Herrn nicht schwer, heißt im Vers 6, durch viel oder wenig zu helfen. Und wenn es Gott nicht schwer ist, durch viel oder wenig, dann möchte ich viel. Dann möchte ich was Großes, dann möchte ich eine tolle Sache erleben. Dieser Wagemut wird von Gott belohnt. Sein Vorwärtspreschen bei Jonathan fast anstößig und doch können wir immer wieder verfolgen, dass Gott durch solchen Glauben auch immer wieder geehrt wurde und er gehandelt hat. Es ist ja nicht eine wilde kriegerische Geschichte, sondern es geht um die Befreiung des Gottesvolkes Israel, die damals sich wirklich verkriechen mussten in die Höhlen und Löcher, die nicht mal ihre Ernte einbringen konnten. Und Gott hat ihnen doch dieses Land gegeben. Und es geht bei Jonathan darum, ob sich Gottes Verheißungen erfüllen. Es sind nicht seine verrückten Ideen, die er hier hat. Es ist kein Eroberungskrieg, sondern Herr, du hast dieses Land den Vätern Abraham, Isaac und Jakob versprochen. Und jetzt sind wir hier und wollen wissen, ob du dein Volk auch befreist. Ein Saul, so ist in Kapitel 13 beschrieben, er hat es versucht, indem er ängstlich seine Leute zusammenhält und Gott ist von ihm gewichen. Hier ist ein Einzelner mit seinem Freund, der sagt, aber Herr, ich traue dir, ich glaube dir und er kann Großes für Gott vollbringen. Das möchte ich Ihnen heute Abend einfach an dieser Stelle einmal groß machen, weil das für Sie ganz viel praktische Bedeutung hat. Saul war befähigt, Saul war begabt, Saul war ein großer Mann, ein demütiger Mann. Er hat ja noch Acker gepflügt, wie er noch König war. Bescheiden. Wir werden auch feststellen, dass Saul ungeheuer korrekt war, was etwa dann den Gottesdienst betraf. Wie unheimlich er das Fasten nachher ernst nahm, aber es hat ihm gar nichts genützt. Hier sehen wir schon eine leise Kritik, denn er hat ja nachher gesagt, niemand dürfe an dem Tag etwas essen. Und der Jonathan wusste nichts von diesem Gelübde des Königs Saul und sieht bei einem wilden Wespenschwarm, wie Honig aus dem Baum herausfließen, isst diesen Honig. Und die Leute werden beunruhigt und sagen, da stimmt's nicht mehr. Gottes Segen ist gewichen, da hat irgendeiner das Gelübde übertreten. Jonathan sagt, kann doch gar nicht sein, die Speise hat mich gestärkt. Und wir sehen nachher, wie dieses Unheimliche von Saul, der da ganz streng drauf wacht, ich könnte die ganze Geschichte heute Abend gar nicht lesen, das Gelübde einzuhalten, Gott gar nicht das Wichtige war. Gott geht es um Gehorsam. um richtigen Gehorsam. Und genau da war Jonathan unser Vorbild. Mit seiner Treue, mit seinem Eifer, wie er Gott dient und wie er Gott folgt. Diese Tat, die hier Jonathan macht, könnte ja auch eine fleischliche Tat sein. War das wirklich eine Tat, die aus dem Geist Gottes kam? Also besonders, da es sich hier um eine Schlägerei handelt, eine kriegerische Auseinandersetzung, will man doch mal richtig fragen, ist das nicht vielleicht nur der Wagemut des Jonathan gewesen? Vielleicht war das so eben ein junger Typ, der eben leichter hier losschlägt und vielleicht manches Riskante wagt. Wir haben einen Vergleich genau noch einmal nachher beim David, wie er Goliath gegenübertritt. Es ist eine Situation, wo kein menschlicher Heldenmut mehr taugt. Deshalb ist es bei David nachher so schön beschrieben, wie das Herz der Männer ihnen in die Hosentasche rutscht. Wie die ganz bedeppert da sitzen, keiner wagt mehr etwas. Und der Bruder von David sagt auch noch, du bist ja bloß übermütig, dass du hier ins Lager gekommen bist. Und der David sagt, nein, wenn Gott gelästert wird, dann müssen wir uns erheben. Das war ja für David der Punkt. Er will nicht hier irgendwo seine Leidenschaften befriedigen, sondern er möchte einfach sagen, für Gott muss man auch seine Haut wagen. Und wir sehen genau das Gleiche hier bei Jonathan. Er bleibt ja von Gott abhängig. Er sagt auch im Vers 10, sagt, dann hat sie der Herr in unsere Hände gegeben. Er sagt nie, das schaffen wir, sondern er sagt, Gott gibt sie in unsere Hände, aber ohne Gott kriege ich es nicht hin. Er ist sich immer dessen bewusst, wenn Gott nicht das Wunder vollbringt, kriegt er es nicht hin. Oder im Vers 15 heißt dann, und es fiel auf sie ein Gottesschrecken. Was ist ein Gottesschrecken? Offenbar war das Überraschende, dass die höhnenden Philister, die vorher noch so übermütig waren, plötzlich von einer Angst befallen sind. Das wirkt Gott. Und ich möchte Ihnen das heute Abend auch als eine große Ermutigung sagen. Sie, die auch manchmal zurückschrecken vor einem Bekenntnis, das Sie tun müssen, oder vor einem schwierigen Schritt. Wenn Sie in Gott fest werden, können Sie so viel wagen und so mutig Ihres Weges gehen. Es ist nochmal wichtig, dass die Briefe kursieren, auch vielleicht immer, dass Sie schon der eine weiterlaufen lassen. Laufen die weiter nochmal, dass Sie noch rumgehen. Wenn Sie der erste schon geschrieben haben, geben Sie der erste schon weiter, dann folgt der nächste nach. Und dass sie viel wagen können und viel riskieren können, wenn sie Gott vertrauen und wenn sie auf ihn bauen, dann ist das von Gottes Geist gewirkt. Wir gehen jetzt noch mal ans Ende dieses Kapitels und ich sage noch einmal, dass wir das Ganze hier nicht lesen brauchen. Es soll sie bloß wieder locken, das Alte Testament zu lesen. Vers 45. Das Volk sprach am Ende zu Saul. Interessant, das Volk muss dem König erklären, was geschehen ist. Er selber merkt es gar nicht mehr, obwohl er doch der Geweihte Gottes war. So weit war er plötzlich gefallen. So schnell kann Gott uns die Erkenntnis wegnehmen. Das Volk sprach zu Saul, es soll kein Haar von seinem Haupt fallen, denn Gott hat heute durch ihn geholfen. Gott hat geholfen. Die Leute haben alle genau gemerkt, das war nicht der Jonathan, das war Gott. Sondern das ist ein Zeichen. Die Leute sind doch sonst immer eigentlich blind für solche Dinge. Sie haben es bei Jonathan genau gemerkt, das war ein Gottes Wunder. Das hat Gott getan. Die Philister haben ja Vers 21 kommt es, unter sich auch noch die Hebräer gehabt. Ich habe das nicht mehr gelesen. Die Philister hatten durch ihre lange Besetzungspolitik auch viele Hebräer in ihren Reihen aufgenommen, so wie Deutsche bei der amerikanischen Armee arbeiten, aber damals war das natürlich noch härter, dass die gezwungen haben, um in der Armee Hilfsdienste zu tun. So hart war das Joch der Philister. Wir sehen auch, wie das war. Und nun passiert etwas Überraschendes. Wie der Jonathan diesen Angriff macht, wird zuerst Saul aufmerksam, da ist irgendwas los und sie gehen rüber und da merken die Philister werden besiegt. Und dann erst greift Saul mit seinen Soldaten zu den Waffen und noch passiert das Wunderbare, dass die Hebräer, die bei den Philistern Zwangsarbeit taten, plötzlich Mut kriegen und auch noch in das Schlachtgetümmel eingreifen. Und darum wurden die Philister so vernichtend geschlagen. Leider nicht so, wie Gott es wollte, dass Israel befreit wurde. Das ist die nächste Sache, das in dem Kapitel noch erzählt wird. Warum nicht? Aber was so entscheidend war, diese Hebräer, die in der Zwangslage waren, werden befreit. Das war das Ziel Sauls, dass Menschen wieder leben, so wie Gott sie bestimmt hat. Es ist ja heute notvoll, dass diese alttestamentlichen Befreiungsgeschichten von Theologen immer wieder ausgelegt werden im Sinn der Befreiungstheologie. Die nehmen das und sagen, ganz toll, so müssen wir jetzt gegen unsere Regierenden kämpfen. Da wird ja ein großes Missverständnis dabei sichtbar, dass die Leute meinen, sie könnten einfach die Philister gleichsetzen mit ihren Regierungen und sie wären das Volk Israel. Da wird nicht beachtet, dass das nicht der Vergleichspunkt ist. Wir leben an einem anderen Platz. Das ist nicht Anweisung für unser Befreiungshandeln, sondern was hier gezeigt wird, ist, dass Gott will, dass wir ihm leben. Das ist der entscheidende Punkt. Dass wir uns nicht in eine Zwangsherrschaft hineingeben der Welt und jetzt gerade nicht in die weltlichen Ideologien verfallen und uns von denen knechten lassen, so wie die Zwangsarbeit bei den Philistern machten, sondern wir sind dazu da, dass wir allein Gott dienen. So wie Jonathan sagt, ich möchte nur vom Geist Gottes mich treiben lassen. Und der Vergleichspunkt ist wichtig. Ich will nur ihm dienen und will seinem Kommando unterstehen. Und ich will große Dinge für das Reich Gottes wagen. Das ist der Vergleichspunkt. Heute leben wir für das Reich Gottes und möchten sein Reich ausbreiten. Wenn die Frau Schaal dann vielleicht am Sonntag nach Tagen ausgesandt wird im Gottesdienst, was ist sie, wenn sie dort nach Pakistan geht? Und doch, der Herr geht mit und sie darf Großes wagen. Und die Philister flohen, jagten sie hinter und jagten davon in Angst. Wir sollten nie die Macht der Welt fürchten. Christen sollten auch nie, wenn sie in Persien leben, den Khomeini fürchten. Wir sollten nur eins fürchten, von Gott abzufallen. Und ganz drastisch sagen, dass für glaubende Menschen Angst nicht sein darf. Ich hätte über dieses Kapitel auch anders reden können. Ich habe vor vielen Jahren, vor 15 Jahren mal in der Kirche darüber gepredigt und habe dann nur über das Thema Angst gepredigt. Menschen haben Angst. Glaubende brauchen keine Angst haben. Und dann guck mal den Jonathan an. Und dann wird's aktuell. Der ist fest in Gott, auch wenn er ganz allein ist. Er vertraut nicht auf seine äußere Macht, auf seine Waffen. Er weiß, Gott löst das. Ich muss nur feststehen. Ich muss nur an der Linie des härtesten Widerstandes weitergehen. Und nicht zurückschrecken und nicht kleingläubig denken, es sei alles verloren. Und dann glaube ich, dass diese Geschichte für Sie so viel praktische Parallelen hat, dass Sie verstehen, warum ich die heute Abend einmal mit Ihnen lesen wollte. Gott will Großes mit uns tun. Und wie es dort im Vers 45 heißt, der Herr hat heute durch diesen Jonathan geholfen. Durch Menschen. Ich denke, Gott sucht in unseren Tagen auch solche glaubenden Menschen. Wir könnten sicher dann bei jeder Aufgabe sagen, wenn man sie so betrachtet, menschlich gesprochen, ist sie unlösbar, sie ist zu schwer. Aber wenn einer von Gott berufen ist, dann kann er sie tun. Dann wollen wir sie wagen. Und ohne Glauben hat sie sowieso keinen Wert. Ich glaube, dass das dann für alle Dienste gilt, die irgendeiner in einem fernen Platz in der Welt wahrnimmt oder auch in unserem Land. Und ich hoffe, dass Sie dann Mut haben. Vielleicht ist das bei Ihnen unter Kollegen einmal den Mund aufzumachen, vielleicht hier und da zu sagen, da wo Gott Sie braucht, ich will wirken. Dass Sie Verantwortung übernehmen und sagen, ich gründe jetzt einen Hauskreis, das ist mein Platz. Das will ich wagen und ich traue mir es zu, nicht weil ich es kann, sondern weil Gott will. Oder ich sammle die Kinder in meiner Nachbarschaft und mache für die Kinderstunden. Oder was ich tue. Ich will den Mund aufmachen. Und es fällt einem ja jedes Mal schwer beim Krankenbesuch. Ich kann es doch nicht richtig. Aber Gott kann es. Und Gott kann mir die Worte in den Mund legen. Und das will ich von Jonathan lernen, der diesen Mut hatte. Es war nicht ein angeborenes Naturell. Es ist Glauben, den Gott auch uns verleihen will. Einen mutigen Glauben. So. Jetzt habe ich wahrscheinlich alles. Es ist immer schwierig bei den großen Kapiteln, wo man es nicht so ordnet, aber dass ein paar praktische Punkte noch überspringen.